Deutschlandfunk, Europa heute.
Im Studio ist Katrin Michaelsen. Guten Morgen. Die russische Regierung behauptet weiterhin, nichts mit der Vergiftung von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny zu tun zu haben. Deutschland solle Beweise vorlegen, heißt es aus Moskau. In Berlin werden Stimmen laut, das Erdgasprojekt Nord Stream 2 mit Russland zu stoppen. Die EU droht mit Sanktionen. Wir sprechen gleich darüber, wie Polen es sieht. Nicht nur hierzulande, auch in Spanien setzt die Regierung in der Corona-Krise auf Kurzarbeit. Heute soll in Madrid entschieden werden, ob die Regelung verlängert wird. Und dann wird es feierlich. Die Eröffnung des Chinnery-Basistunnels in der Schweiz steht an diesem Freitag an, dem letzten großen Teilstück. Eine Bahnfahrt von Zürich nach Mailand in rund 3 Stunden, das wird in Zukunft nun möglich sein. Im Fall Nawalny ist nun auch die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 in den Blick geraten. Es gibt Forderungen, das Projekt abzubrechen, denn viele glauben, dass der Kreml hinter dem Giftgasanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker steckt. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem Mordversuch und forderte die russische Regierung in Moskau auf, die Hintergründe aufzuklären. Es werde nun darum gehen, so Merkel, zusammen mit EU und NATO eine europäische Antwort auf die Vergiftung des Kreml-Kritikers zu finden. Dabei will die Kanzlerin den Fall Nawalny jedoch nicht mit der Pipeline in Verbindung bringen. Andere in Deutschland dagegen schon. Florian Kellermann ist uns nun in Warschau zugeschaltet. Herr Kellermann, Polen war von Anfang an gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Wie wird die Debatte verfolgt, die in Deutschland gerade läuft?
Sie wird sehr aufmerksam verfolgt, vor allem eben diese Töne, auch aus der CDU, dass man dieses Pipeline-Projekt jetzt eben doch stoppen könnte als Reaktion. Das wird in Polen dringend befürwortet und die Bundeskanzlerin wird dafür kritisiert, dass sie das eben nicht so sieht. Aus der Regierung kommen Töne von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zum Beispiel, der sagt, was braucht es denn noch, bevor wir verstehen, dass wir es hier mit einem Regime zu tun haben in Russland, mit dem man eben eine harte Sprache sprechen muss. Und so sagen es auch die wichtigsten Kommentatoren in den Zeitungen, zum Beispiel der einflussreiche Jerzy Haszczynski in der Rzeczpospolita hat geschrieben, man könne jetzt einfach keinen Zweifel mehr daran haben, dass hier ein Kreml-Kritiker auf brutale Weise zum Schweigen gebracht worden ist. Und dann reicht es einfach auch nicht mehr, seiner Ansicht nach, hier eine rasche Aufklärung zu verlangen. Und es dürfe auch nicht bei Minisanktionen bleiben. Das sei jetzt der Lackmustest. Und das ist nicht nur für Polen wichtig, eben seiner Ansicht nach, sondern für ganz Europa. Der Lackmustest, ob Europa in der Lage ist, für seine Prinzipien auch einzustehen oder ob immer Wirtschaftsbeziehungen an erster Stelle stehen müssen. Das heißt also, aus Polen kommt klar das Signal, jetzt sollte man hier handeln, spätestens jetzt.
Polen gehört zu den europäischen Staaten, die sich besonders stark gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 gewehrt haben. Es geht um eine zu starke Abhängigkeit von Russland, aber worum geht es noch?
Ja, zunächst mal Polen selbst, darf ich ein bisschen weiter ausholen, versucht sich ja unabhängig zu machen von russischem Gas. Es hat 2015 ein Flüssiggasterminal eingeweiht in Swinemünde und dieses Terminal wird auch weiter ausgebaut und außerdem entsteht eine Pipeline, die norwegisches Gas über Dänemark nach Polen bringt. Das heißt, Polen selbst schafft es schon weitgehend, sich auch unabhängig zu machen von russischem Gas. Aber diese Abhängigkeit von der EU insgesamt, die ist es eben, die Polen Sorgen bereitet. Das ist ein Punkt, dass man eben sagt, Russland verwendet diese Pipeline auch und das Gas insgesamt auch mit politischem Hintergrund. Das heißt, wenn es in der Lage sein wird, eine Monopolstellung einzunehmen, dann kann es eben die EU unter Druck setzen und auch einzelne Staaten unter Druck setzen und sagen, wenn jemand negativer eingestellt ist gegenüber Russland, wenn er Sanktionen zum Beispiel nicht zustimmt, dann verkaufen wir dem Gas eben teurer. Und da fühlt sich Polen eben besonders in der Pflicht, denn es ist eben nahe dran an Russland und nahe dran auch an der Ukraine, die ja unter dem Einfluss von Russland steht. Es gibt noch einen weiteren Punkt und das ist eben, dass Polen selber zum Gashub in der Region werden möchte. Durch das Flüssiggasterminal, das ich schon erwähnt habe, diese Pipeline aus Dänemark und auch Pipelines, die Polen mit der Ukraine und auch mit südlichen Nachbarländern verbindet, möchte Polen eine starke wirtschaftliche Kraft hier spielen beim Gastransport. Und da ist natürlich diese Gaspipeline Nord Stream 2 ein Konkurrenzprojekt dazu.
Herr Kellermann, Sie haben die Ukraine schon angesprochen. Angenommen, die Pipeline würde tatsächlich gestoppt werden oder das Projekt erstmal auf Eis gelegt werden. Welche Folgen hätte das für die Ukraine? Was steht für die Ukraine auf dem Spiel, wirtschaftlich und politisch?
Ja, diese Pipeline Nord Stream 2 ist ja auch mit dem Ziel gebaut worden, oder soll mit dem Ziel vollendet werden, dass kein Gas mehr aus Russland durch die Ukraine in die EU fließen muss. Im Zusammenspiel mit der Gaspipeline durch die Türkei, Turk Stream. Ob das klappt, 100%, ich glaube, weiß man nicht. Im Moment gibt es noch einen Vertrag, einen Transitvertrag, der 5 Jahre geht. In diesem Jahr verpflichtet sich Russland, noch 65 Milliarden Kubikmeter Gas durch die Ukraine zu leiten. In den nächsten 4 Jahren sind es dann nur noch 40 Kubikmeter, mit der Hoffnung, man kann es dann vielleicht auch ganz stoppen, wenn eben Nord Stream 2 gebaut wird. Das heißt, für die Ukraine fallen einerseits die Transitgebühren dann weg, das sind ungefähr 1,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Und andererseits sagt man, man wird eben abhängiger von Russland. Russland kann in Anführungszeichen den Gashahn zudrehen. Nun ist es so, dass die Ukraine auf dem Papier kein Gas mehr kauft aus Russland. Aber das ist eben nur, sie kauft kein Gas direkt mehr. Tatsächlich kauft sie russisches Gas indirekt virtuell, nämlich Gas, das durch die Ukraine in die EU geleitet wird. Und die Ukraine kauft es dann wieder aus der EU zurück.
Eine komplizierte Angelegenheit, aber wenn wir noch mal einen anderen Aspekt in den Blick nehmen, könnte die Ukraine in dieser Auseinandersetzung mit Russland und dem europäischen Westen nicht auch zum Spielball werden? Wie schätzen Sie das ein?
Also diese Befürchtung gibt es in der Ukraine nicht. Das heißt, die Ukraine ist ja schon ganz klar, dass sie sagt, wir sind gegen diese Pipeline Nord Stream 2. Und man ist ja eh immer unter dem Einfluss Russlands, vor allem durch den Krieg im Donetsk-Becken. Also man hat jetzt nicht die Befürchtung, dass das alles noch irgendwie schlimmer werden könnte, quasi als Racheaktion von Seiten Russlands.
Wir haben jetzt über die europäische Sicht auf energiepolitische Fragen gesprochen, aber es gibt ja noch einen weiteren entscheidenden Player in dieser Frage. Welche Rolle spielen die USA für den Energiemarkt?
Ja, in Polen spielen sie natürlich eine zunehmend größere Rolle, vor allem über dieses Flüssiggasterminal in Swinemünde, das ja auch noch ausgebaut wird. Im Juli gab es schon die 100. Lieferung von Flüssiggas aus den USA nach Polen und das wird auch gefeiert. Also wir schaffen es hier erstens das Bündnis mit den USA zu stärken und zweitens eben unabhängig zu werden von Gas aus Russland. Was allerdings nicht ganz klar ist, wie teuer dieses Gas ist. Diese Verträge werden nicht offengelegt. Die PiS-Regierung behauptet, es sei billiger als das Gas aus Russland, um ein Drittel billiger. Es gibt gewisse Vorstellungen von Experten, die sagen, das könnte stimmen, aber man weiß es eben nicht wirklich, weil diese Verträge der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
Besten Dank, Florian Kellermann. Nord Stream 2 steht auf dem Prüfstand und wir sprachen darüber, wie ein möglicher Stopp in Polen und in der Ukraine gesehen wird. Die Corona-Pandemie trifft Spanien hart. Wieder meldet das Land steigende Infektionszahlen und die Sorge ist groß, dass die Wirtschaft weiter in Mitleidenschaft gezogen wird. Schon jetzt haben mehr als 1 Million Menschen ihren Job verloren. Als Gegenmaßnahme hat die spanische Regierung Kurzarbeit genehmigt, nicht nur für Angestellte, sondern auch für Selbstständige. Das Arbeitsamt übernimmt bis zu 70% des Gehalts und die Beschäftigten behalten ihren Arbeitsplatz. Weil diese Regelung Ende des Monats ausläuft, wollen sich die Tarifpartner heute treffen und darüber verhandeln, ob die Kurzarbeit verlängert wird oder nicht. Unser Reporter Hans-Günther Kellner hat ein Textilunternehmen in der Region Madrid besucht, das bislang gut durch die Corona-Krise gekommen ist.
Marta Alonso schneidet Stoff zurecht. Als sie vor 10 Monaten in der Textilfabrik Cetreca begann, war sie froh, endlich einen Job gefunden zu haben. Bei einem Unternehmen, das nur in Spanien fertigt, nicht in Asien. Doch ihre Freude währte nur kurz. Mit der Pandemie kam nicht nur die Angst vor der Ansteckung, sondern auch vor dem wirtschaftlichen Abstieg.
Wir haben alle Angst, aber es muss mit der Wirtschaft ja irgendwie weitergehen. Ich vertraue auch darauf, dass wir aus dieser Situation so unbeschadet wie möglich herausfinden. Die Kurzarbeit ist dafür ein wichtiges Instrument. Auch Marta Alonso war in Kurzarbeit, arbeitete die ersten Monate der Pandemie gar nicht, trotzdem zahlte der Staat 70% ihres Gehalts. Und sie behielt ihren Job. Jetzt nehmen die Infektionszahlen wieder zu, womöglich muss sie wieder in Kurzarbeit, doch das beunruhigt sie nicht. Er habe etwa 40 Beschäftigte und alle habe er behalten, sagt Firmenchef Francisco Quijorna. Die Regelungen zur Kurzarbeit haben uns sehr geholfen. Zu Beginn der Pandemie hatten wir die Produktion ja ganz eingestellt. Heute arbeitet ein Teil wieder 8 Stunden am Tag, andere nur 6 Stunden. Wir liegen immer noch etwa 40% unter der Produktion in normalen Zeiten. Wir werden die Kurzarbeit demnächst wohl wieder ausweiten. Ende des Monats wird die derzeit gültige Regelung zur Kurzarbeit auslaufen. Der Unternehmer geht jedoch davon aus, dass sich die Tarifpartner auf eine Verlängerung einigen. Noch im Juni bekamen 3,4 Millionen Spanier Kurzarbeiterleistungen. Im Juli ging ihre Zahl zwar um 500.000 zurück. Besonders die Hotels und Restaurants hofften auf Touristen und stellten Leute ein. Doch die Pandemie nimmt in Spanien wieder Fahrt auf und damit wächst auch die Skepsis der Unternehmer. Das Wichtigste für ein Unternehmen ist im Augenblick, die Kosten zu senken. Und der größte Kostenfaktor ist das Personal. Ohne die Kurzarbeit müssten viele ganz schließen. Oder wir müssten nach anderen Lösungen suchen, Entlassungen zum Beispiel. Die Kurzarbeit ist ein guter Weg, sowohl für die Beschäftigten wie für das Unternehmen. Trotzdem haben die Regelungen zur Kurzarbeit den massiven Stellenabbau nicht ganz verhindert. 1,3 Millionen Beschäftigte hatten in den ersten 6 Monaten des Jahres ihren Job verloren. Die Arbeitslosenquote liegt in Spanien bei etwas mehr als 15%. Denn Unternehmen, die gar keinen Umsatz mehr machen, hilft auch die Kurzarbeit nicht weiter, gibt Textilunternehmer Quijorna zu bedenken. Für solche Krisen, wie wir sie derzeit haben, ist das eine gute Maßnahme. Aber wenn das noch länger dauert, wird die Kurzarbeit zum Problem. Denn wer die Kurzarbeit in Anspruch nimmt, darf die Leute anschließend ein halbes Jahr lang nicht entlassen. So werden viele die Segel ganz streichen. Es wird noch zu vielen Firmenschließungen kommen, zu sehr vielen. So schlimm wird es dieses Textilunternehmen aber wohl nicht treffen. Um 30% sei der Verkauf im Internet gewachsen, sagt Quijorna und führt durch die Fabrik. Ein Blick ins Lager macht die aktuelle Misere offenkundig. Bis unter die Decke lagern Stoffrollen für die nicht verkauften Kollektionen aus dem Frühjahr und Sommer. Vor einem Jahr sah es hier noch ganz anders aus. Seit 2010 haben wir immer mehr verkauft. Wir gehören zu den Textilunternehmen mit dem größten Wachstum, jedes Jahr im zweistelligen Bereich. 2019 war unser bestes Jahr im letzten Jahrzehnt. Deshalb war natürlich auch eine fette Steuerzahlung auf den Gewinn fällig. Und jetzt erleben wir das schlimmste Jahr in der Firmengeschichte.
Über die Hoffnung auf Verlängerung der Kurzarbeit berichtete Hans-Günther Kellner aus Spanien. Mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene. Diesem Ziel kommt die Schweiz heute etwas näher mit der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels. Dietrich Kallmeurer.
Die Idee einer Flachbahnstrecke durch die Alpen, also einer Eisenbahntrasse ohne große Steigungen, gab es in der Schweiz schon seit Jahrzehnten. Doch erst eine Volksabstimmung brachte den Schwung, das Projekt auch anzugehen. 1994 stimmte eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dafür, die Alpen vor der Lkw-Flut zu schützen und mehr Transitverkehr auf die Schiene zu lenken. Nachdem bereits der Lötschberg-Tunnel fertiggestellt wurde und vor 4 Jahren der Gotthard-Basistunnel, der mit 57 Kilometern längste Eisenbahntunnel der Welt, folgte nun noch der Chennery-Basistunnel. Er verbindet die beiden Tessiner Städte Bellinzona und Lugano miteinander. Oberbauleiter Charlie Simmon von der Alptransit Gotthard AG sagt, die Arbeiten am Tunnel hatten es in sich.
Weil da die beiden Portale unmittelbar in Wohngebieten liegen, oder? An der Chennery hat man von der Mitte her nach Norden und nach Süden ausgebrochen. Also da braucht man Zugangsstollen alleine, um zu starten. Also das war dann wieder die andere Herausforderung. Das ganze Equipment, da gab es keinen Installationsplatz draußen, wo man schön Platz hat, sondern das musste alles irgendwo unter Tage verpackt werden, in großen Kavernen, die ganze Logistik wieder dort aufgebaut und eben dann gehandelt werden, also im Bergesinnern, oder?
Der rund 15 Kilometer lange Chennery-Basistunnel verkürzt die Fahrzeit der Personenzüge, etwa zwischen Zürich und Milano, zusätzlich zur Ersparnis durch den Gotthardtunnel um eine weitere Viertelstunde. Doch viel wichtiger ist, der neue Tunnel komplettiert den Schweizer Abschnitt des für den europäischen Warenverkehr so wichtigen Korridors von den Nordseehäfen über Deutschland zum Mittelmeer. Da die neue Strecke kaum Steigungen hat, entfällt das Teilen langer Güterzüge. Unnötig wird auch der Einsatz zusätzlicher Loks, die die tonnenschwere Fracht über die Berge schieben. Der Chef der Schweizer Bundesbahnen, Vincent Ducrot, rechnet mit einer Kapazitätssteigerung von 30%, auch weil mehr Züge auf der Strecke unterwegs sein können.
Wir erwarten 270 pro Tag und Seite, und das ist recht viel. Und da kann man viel längere Züge, 750 Meter. Heute die Züge haben 600 Meter, können 1500 Tonnen und wir gehen jetzt auf 2100 Tonnen hoch.
Doch das Projekt kann seine Trümpfe noch nicht ausspielen, denn die Zulaufstrecken in Italien und Deutschland sind noch nicht fertig. Hinterher hinken vor allem die Deutschen mit dem Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel. Die Schweizer Bundespräsidentin und Verkehrsministerin Simonetta Sommaruger spricht Klartext.
Deutschland hat Verspätung. Das ist ein Problem.
Planfeststellungsverfahren, Umweltprüfungen und Einsprüche von Anliegern verzögerten bislang den vierspurigen Ausbau der Strecke, ebenso wie das Tunnelunglück von Rastatt 2017. Die Verzögerungen ärgern auch Transportunternehmen in Deutschland, so Frank Huster, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik DSLV.
Für die Logistik bedeutet das jetzt weiter Hindernisse, weil Lkw dann sich mühsam über die Alpen quälen müssen oder bestimmte Güter auf der Schiene eben noch nicht verladen werden können. Der Vorteil, der ja mit dieser neuen Strecke verbunden werden soll, ist ja auch, dass Sendungsgrößen bis 4 Meter Höhe, das heißt ganze Lkw, auf der Schiene dann befördert werden könnten.
Doch es gäbe berechtigte Anliegen der Bürgerinnen und Bürger wie Lärm- und Umweltschutz, die man ernst nehme, so versichert Michael Güntner, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Dennoch werde es mit Volldampf vorangehen mit dem Ausbau der Zulaufstrecke, verspricht er beim Ortstermin in der Schweiz.
Wir werden bis 2031 78% der Rheintalbahn ausgebaut haben, bis 2035 die gesamte Rheintalbahn. Und dann wird es noch einige Jahre benötigen, bis wir die gesamte Strecke auf die Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern erbracht haben. Aber 2035 wird schon mal ein entscheidender Schritt sein, wenn die Rheintalbahn viergleisig sein wird.
Die Schweiz, die mit dem Chennery-Basistunnel ihren Teil der Trasse nun fertiggestellt hat und die den Personen- und Güterverkehr auf der Schiene erfolgreich fördert, solle man als Modell nehmen, sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruger und erwartet von den Deutschen.
Das Bekenntnis, dass Sie jetzt den Termin, den Sie für die Fertigstellung dieser Nordzulaufstreckung gesagt haben, dass der auch tatsächlich eingehalten wird.
Denn der Verkehrskorridor funktioniere nur, wenn alle Staaten dabei sind.
Die Schweiz hat geliefert für den Rhein-Alpen-Korridor und muss aber noch darauf warten, dass auch der deutsche Abschnitt fertig wird. Dietrich Kallmeurer über die Eröffnung des Chennery-Basistunnels an diesem Freitag. Und das war's von Europa heute. Danke fürs Zuhören und noch eine gute Zeit wünscht Katrin Michaelsen.